Und daher sind wir alle sehr schnell anfällig für populistische Verkürzungen, weil sie Dinge auf den Punkt bringen, selbst wenn der Punkt falsch ist. Und das herauszukriegen, wo man gerade ist, was ist die Verschiebung in diese Verkürzung, wo steuert das Ganze hin und was wird überhaupt nicht erwähnt. Dafür lohnt sich natürlich zu schauen, was sind die Tricks.
Action!
Fake.
Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Carsten Bergmann und ich habe natürlich nicht die Show von Victoria übernommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Chefredakteur der Neuen Presse hier in Hannover und in 6 Episoden wollen wir gemeinsam mit euch auf kuriose Fälle in Hannover blicken. Wo wird hier gefaked? Was ist echt? Und vor allem, was bedeutet das jeden Tag für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Alle Infos für die gesamte Region bekommt ihr wie gewohnt in der News-App der Neuen Presse. Die ersten 4 Wochen zum Testen sind kostenlos. Lasst uns aber auch gerne über Instagram, Facebook oder X vernetzen. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt die Frau, die euch durch die Sendung führt. Die liebe Victoria Krau.
Hallöchen! Wenn es ein Trendthema gibt in diesem Jahr, dann ist es auf jeden Fall Populismus. Der Begriff fällt vor allem im Zusammenhang mit Wahlen und mit der Sorge, dass immer mehr populistische Parteien und Politiker demokratisch gewählte Regierungen gefährden. Von daher, lasst uns mal drüber sprechen. Wer nämlich auf Social Media unterwegs ist und dort gerne politischen Content konsumiert, dem ist sicherlich schon aufgefallen, dass Provokationen und solche Parolen wie "Wir gegen die anderen" nicht mehr nur von einer Partei kommen, von der wir es erwarten, ne? Also der AfD. Populistischer Redestil ist mittlerweile ein Erfolgsrezept, das in jeder Partei eingesetzt wird, um mehr Stimmen für sich zu gewinnen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum lohnt es sich für uns, die Tricks zu kennen? Und warum ist es sogar fast schon sträflich, das nicht zu können? Das bespreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Paula Diehl. Außerdem wühlen wir ein bisschen im Trickkasten. Elisabeth Volt ist Reporterin für Landespolitik und erzählt, was sie sich da so im Niedersächsischen Landtag anhören muss. Ja, und weil vor allem die Grünen als ein Feindbild in populistischen Reden auftauchen, spreche ich mit einer, die es betrifft, Diana Baudiallo-Hartmann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Niedersächsischen Landtag. Ja, und jetzt seid ihr dran, setzt die Checkerbrille auf, los geht's.
Digga Fake.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digga Fake. Paula und Elisabeth, ich freue mich, dass ihr in der Sendung seid. Hallo.
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 Ich dachte mir, wir fangen mit einem kleinen Warm-up an. Und was bietet sich da eher an als ein Zitate-Raten? Ja, welche Partei, welcher Politiker hat's gesagt? Ich werde euch jetzt gleich 3 Aussagen geben und ihr müsst dann halt entscheiden, ne? Wer hat's gesagt? Zitat 1. Die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht inzwischen die Zensurkultur, auch Cancel Culture genannt. Wer hat's gesagt? CDU, AfD oder SPD?
Mittlerweile kann jeder von denen gewesen sein.
Ja,
ich würde mal auf die CDU eigentlich CSU, aber CSU hast du nicht auf dem Programm, oder doch?
Nee, habe ich nicht, aber du machst mich gerade auf einen kleinen Fehler aufmerksam, ja? Es ist von der CSU, ihr habt beide recht, Friedrich Merz hat das gesagt.
Nee, dann ist es
nee, warte mal,
dann
Friedrich ist Merz ist nicht CSU.
Nee, das ist CDU.
Ja, ach verdammt.
Es hätte
okay.
Auch von Söder sein können.
Voll. Ja, genau, das hätte auch von ihm sein können. Zitat 2. Und deshalb erwarte ich von der Politik und den Medien, von allen, die Befürchtungen geäußert haben, dass sie zukünftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen und deren Sachbeschädigungen und Blockaden verurteilen. denn das ist gerechtfertigt. Wer hat's gesagt? AfD, CDU oder FDP?
CDU. Das könnte auch die FDP gewesen sein. Aber ich
kann auch die FDP sein.
Aber CDU, also genau. Also natürlich könnte sowas die AfD sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich tendiere gerade sogar, es hätte auch die FDP sein können. So.
Also es gab auch die Rede von den Linksterroristen und die kam von, glaube ich, CSU könnte sein. Mhm. Ja.
In dem Fall ist es die FDP.
Ja, kann auch sein. Mittlerweile können auch alle Parteien sein.
Christian Lindner hat das gesagt. Und jetzt das dritte Zitat. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Wir werden von Wahnsinnigen regiert. Wer hat's gesagt? AfD, CDU oder Bündnis Sarah Wagenknecht?
Bündnis Sarah Wagenknecht kann ich mir vorstellen.
Bin ich mir ja nicht so sicher. Ich würde eher AfD sagen, weil wir haben schon so viele CDU. Hätte auch von CDU sein können, aber ja.
Ja, da hast du ganz strategisch reagiert. Ja. Das ist jetzt hier von der AfD. Ah. Und zwar von Alice Weidel. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen locker für die nächsten Fragen, die da kommen. Und Elisabeth, du hast ja als Reporterin für Landespolitik, ich meine, du triffst auch ab und zu mal Bundespolitiker und Bundespolitikerin, aber vorwiegend Politiker aus Niedersachsen. Du machst das Ganze schon seit 2022 für die Neue Presse und die Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Ja.
Das heißt, was du da bei deinem Job machst, das ist sowas wie, du besuchst Landtagssitzungen, du berichtest von Parteitagen und Demonstrationen und du führst halt auch Interviews, so wie ich das gerade mit dir mache. Wie erlebst du den populistischen Redestil in deiner täglichen Arbeit?
Ja, also ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass also auch die Aussagen, die du gerade schon im Quiz hattest und so weiter, das sind natürlich alles so auch Aussagen aus dem Spektrum, mit dem ich zu tun habe. Und ja, natürlich, das spielt in allen Parteien eine Rolle. Das passt total gut. Also auch über die Klimakleber, ne? In Anführungszeichen, haben wir natürlich hier im Landtag Diskussionen gehört und auch so Themen wie Fleisch und so weiter. Mich wundert, dass gar kein Gender-Beispiel vorkam, weil das sind auch sonst so beliebte Themen, bei denen es genau gerne mal etwas populistisch argumentiert wird. Und das kann jede Partei sein und natürlich auch jede Partei, die bei uns im Landtag eine Rolle spielt. Das ist, ich würde sagen, Alltag zwischendurch, das zu erkennen und zu hören.
Wann und wo wird es denn eingesetzt? Also wird es eher in Plenardebatten eingesetzt oder auf Kundgebungen? Machst du da irgendwelche Unterschiede?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist bei allen Gelegenheiten der Fall immer mal wieder in verschiedenen Abstufungen. Aber ich kann ja mal ein paar Beispiele gehen. Also vielleicht, weil jetzt gerade die Grünen gar nicht vorkamen in dem Quiz, die sind natürlich auch irgendwie nicht davor gefeit, manchmal solche Strategien anzuwenden. Also wenn man da zum Beispiel mal irgendwie die Tweets oder kann man überhaupt noch Tweets sagen, die Beiträge bei X von unserem Umweltminister hier in Niedersachsen, Christian Meyer, der von den Grünen kommt, anguckt, dann sind die schon auch manchmal sehr zuspitzend, gehen durchaus auch mal irgendwie in was populistische Richtung rein, gerade wenn es dann auch gegen die AfD geht. Gerade jetzt die Tage hat er erst sowas getwittert wie, ja, auch das interessiert die AfD wieder nicht, Schutzhütten in den Alpen bröckeln weg und so weiter. Also ich will einfach bloß sagen, es passiert überall und es sind halt so Themen wie die Klimakrise, es sind Themen wie Gendern, es sind aber eben auch ganz viel Themen wie rund um die Bauernproteste, die wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben. Das passiert nicht bloß in sozialen Netzwerken, wobei ich würde sagen, da wird halt dann schon nochmal eher zugespitzt, da wird schon nochmal eher in die populistische Trickkiste gegriffen, einfach weil das natürlich Mittel sind, um auch Beiträge, die man selber teilt, irgendwie denen eine große Reichweite zu erzielen. Und natürlich sind das dann Dinge, die auch in den Plenarsaal reinschwappen, weil, wie wir alle wissen, gerade die AfD nutzt gerne die Reden, die sie sowieso im Landtag oder im Bundestag halten, um die dann beispielsweise auch bei TikTok auszuspielen. Das heißt, das sind dann Reden, die bewusst so geschrieben sind, dass sie auch bei anderen Netzwerken funktionieren und dann ausgekoppelt halt da ihre neue Reichweite entfallen. Das sind Reden, die teilweise nicht für die Debatte im Landtag gehalten werden, sondern ganz klar für ihre eigene Zielgruppe bei TikTok.
Du hast es gerade schon angesprochen, diese Social-Media-Strategie, die da oft mitschwingt. Kannst du denn auch rhetorische Tricks nennen? Was fällt dir da auf, mit was da argumentiert wird?
Genau, also Paula Diehl kann da sicher noch viel, viel besser in Definitionen gehen. Aber das sind häufig so Unterstellungen, also gerade wenn wir von der AfD reden, Unterstellungen, wie dass wir in einer Demokratie sind, die nicht funktioniert, dass es eben nicht die Macht vom Volke ausgeht, sondern dass es da die da oben gibt, so ominöse Eliten, die das Land führen. Also so dieses die da oben sind durchaus so irgendwie Elemente, die wiederkommen.
Ja, so Feindbilder, ne?
Ja, genau. Und auch so einfach so Wortwendungen, die man dann wiedererkennt, wo man dann gar nicht großartig jetzt auf die Strategie gucken muss, sondern so, wo man sofort hellhörig wird. Also da würde ich jetzt auch die schweigende Mehrheit mit dazu zählen oder haben die keine anderen Sorgen, nachdem die kann dann irgendwie sowas kommen wie die Grünen oder die Politiker oder was weiß ich, beispielsweise wenn es jetzt ums Gendern geht oder um Vorschriften, wie gesündere Ernährung in Kitas gebracht werden soll oder so, ne? Dann geht's um sowas. Und was auch häufig passiert, gerade vielleicht dann auch, wenn es dann direkter im Schlagabtausch wird, dass dann eben gar nicht mehr auf Sachargumente geguckt wird, sondern dass man auf eine persönliche Ebene geht, dass es in einen persönlichen Angriff richtig übergeht oder dass so abgelenkt wird auf eine andere Basis. Das würde ich jetzt mal so sagen, das sind so Strategien, die da immer wiederkehren.
Wobei, da würde ich schon den Unterschied zwischen Populismus und Rechtspopulismus machen, weil der Rechtspopulismus noch mit ein Päckchen dazukommt, in dem tatsächlich die Feindbilder ganz klar diejenigen sind, die in diese homogene Vorstellung vom Volk nicht hineinpassen. Und die konspirationstheoretische Narrative, die dafür verwendet werden, laufen immer darauf hinaus, zu sagen, dass diese Fremde im Grunde das Volk zu seiner Ende führen wird, das Volk töten wird, weil es dann diese Kraft von diesem Volk beraubt wird. Und dafür sind die Eliten dann zuständig, weil sie entweder das absichtlich machen oder einfach zulassen, dass Fremde dieses Volk vergiften.
Absolut. Und da halte ich, glaube ich, auch gerade ein ganz schönes aktuelles Beispiel hier aus der Landespolitik. Da gab es jetzt gerade einen furchtbaren Vorfall, einen furchtbaren Angriff hier bei einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover. Da haben Jugendliche eine ältere Frau halt geprügelt und sie dann in dieser Prügelei sozusagen vor eine Stadtbahn gestoßen. Das hätte richtig schlimm ausgehen können, aber der Stadtbahnfahrer konnte halt rechtzeitig bremsen. Man weiß nicht genau, welche Täter das sind. Die konnten nicht gefasst werden. Es waren irgendwie Jugendliche, also eher noch jünger, eher so 12. Und was wir jetzt schon erleben, ist halt irgendwie, dass eben so Medien wie News das aufgreifen und da in so eine Debatte einsteigen.
Und News, diese, kurz für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht kennen.
Also es gibt auf jeden Fall rechtspopulistische Tendenzen. Das ist halt jetzt das Medium von dem früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Da gibt es auf jeden Fall eine gewisse Nähe auch zu rechtspopulistischen Politikern. Auf jeden Fall, das kann man sagen. Wie das jetzt konkret eingestuft wird, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, es wird durchaus schon.
Ja, ich glaube, das ganze Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir die Grenzen zwischen Populismus und Rechtsextremismus sehr, sehr fließend haben im Rechtspopulismus. Wir beobachten Dinge, bei denen es nicht so ganz klar ist, in welchem Bereich wir sind. Ja, sind wir bei Rechtspopulismus, ist der Diskurs noch teilweise in der Demokratie verortet, selbst wenn es Anspielung von außerhalb der demokratischen Spektrums gemacht wird, etwa zu Rechtsradikalismus. Aber was wir jetzt beobachten, ist, dass mit der Normalisierung diese Grenzen zwischen dem, was sich in der Demokratie verortet und dem, was außerhalb der Demokratie verortet, sehr, sehr schwer zu ziehen ist. Das heißt, man müsste immer bei jeder Aussage überlegen und analysieren, wo sind wir jetzt? Und teilweise, wenn man dann über Medien spricht, sind diese Grenzen sehr, sehr schwer zu ziehen.
Ja, absolut. Ich würde gerne kurz noch das Beispiel zu Ende führen wollen trotzdem. Also genau, diese Debatte rund um diesen Vorfall schwappte halt hoch, auch weil es halt noch keine Videoaufnahmen dazu veröffentlicht wurden. Und das, was dann halt Medien wie News, aber eben auch der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion hier im Landtag, Stefan Bothe, halt macht, ist dann halt daraus eine Verschwörung zu stilisieren. Also da wird dann halt in offiziell veröffentlichten Pressemitteilungen wird dann unterstellt, dass die Behörden nicht an der Aufklärung interessiert sind, dass die Herkunft der Täter verschleiert werden solle. Und er schließt dann halt so mit Worten wie jeder Bahnhof, jeder Park und jeder öffentliche Platz in Niedersachsen muss endlich wieder angstfrei betretbar sein und so weiter. Und so werden halt solche, also und das ist, glaube ich, irgendwie was sehr, sehr typisch ist. Es gibt irgendeinen Vorfall und das ist auch was Schlimmes vielleicht, was passiert ist. Also das ja jetzt auf jeden Fall. Und es wird dann halt genutzt, um die eigene politischen Ideen da irgendwie reinzubringen und es wird halt eben auch genutzt, um dann halt so ein die da oben Verschwörung irgendwie gleich mit reinzubringen. Das kann man genauso bei unzähligen Beispielen über die Klimakrise halt mit reinbringen.
Und wie hast du darauf reagiert?
Darauf jetzt speziell haben wir jetzt gar nicht reagiert, sondern das ist dann halt kein Stöckchen der AfD, über das wir dann irgendwie springen. Wir berichten halt als Redaktion über diesen Angriff und wir fragen dann natürlich auch nach bei der Polizei und bei der Östra, wie das jetzt weitergeht. Man kennt das schon von früher, dass es halt immer einen Moment dauert, bis solche Videoaufnahmen veröffentlicht werden. Das kann man jetzt grundsätzlich kritisieren, aber jetzt deswegen zu unterstellen, dass da irgendwas verschleiert werden soll, ist halt absurd, weil es halt einfach immer einen Moment dauert, bis diese Aufnahmen veröffentlicht werden. Das muss halt alles erst rechtlich geprüft werden. Das läuft halt über Staatsanwaltschaften. Logisch. So, und darüber berichten wir dann als Redaktion. Und genau jetzt, wenn du mich persönlich fragst, dann sind das halt einfach bloß so die Aspekte, die man halt beobachtet, um halt auch selber zu wissen, wie positionieren sich da die einzelnen Abgeordneten im Feld, das irgendwie zu beobachten und nicht immer gleich darüber zu berichten, weil wenn man darüber berichtet, dann bringt man dem ja gleichzeitig Aufmerksamkeit. Genau, das sehe ich dann halt so als meine Rolle dann an der Stelle.
Gut, dann verlassen wir mal jetzt diese Reportersicht und gehen auf die Wissenschaftsebene. Paula, du bist Politikwissenschaftlerin an der Christian-Alberts-Universität zu Kiel und du leitest dort seit 4 Jahren das internationale Netzwerk für Populismusforschung. Das ist ja weit gestreut bei euch. Nicht nur Europa ist dabei, sondern auch Australien, USA oder Südamerika. Wie ist denn der aktuelle Forschungsstand zu populistischem Redestil von Politikerinnen, Politikern und Parteien?
Ja, wir haben mittlerweile, Populismus hat sich in vielen Disziplinen etabliert und auch unter anderem, wenn gerade um Redestil geht, können wir mehrere Bereiche aufdecken. Wir haben die Medienkommunikation, was machen populistischen Akteuren oder Akteuren, die Populismus benutzen, in den Massenmedien. Dann haben wir die Rhetorik, die klassische Rhetorik aus der Philosophie, die sich auch damit beschäftigt. Die Linguistik beschäftigt sich damit. Und wir haben noch die Performativitätsuntersuchung von Inszenierung, die sich auch damit beschäftigen. Also die Sprache ist ein Teil davon. Aber mittlerweile ist der Forschungsstand so breit gestreut, dass man viel Zeit braucht, um alles zu lesen.
Wenn wir auf die Nutzerinnen und Nutzer blicken im Internet, da würde mich mal interessieren, aus deiner Sicht, warum sollte jeder von uns ja über den Umgang mit populistischen Redestil, rhetorischen Tricks informiert sein?
Ich glaube, der Populismus, unabhängig von rechts oder links oder mittig, es gibt unterschiedliche ideologische Variationen, der hat schon einen Punkt, denn der Populismus zeigt, wo die Probleme sind. Teilweise schräg, teilweise auf eine Art und Weise, die nicht der Tatsache genau zutrifft, aber nah dran. Er mobilisiert ganz stark, weil er sehr emotional verbindlich ist. Also wir spüren, worum es geht, aber genau wissen wir es nicht. Und daher sind wir alle sehr schnell anfällig für populistische Verkürzungen, weil sie Dinge auf den Punkt bringen, selbst wenn der Punkt falsch ist. Und das herauszukriegen, wo man gerade ist, was ist die Verschiebung in diese Verkürzung, wo steuert das Ganze hin und was wird überhaupt nicht erwähnt. Dafür lohnt sich natürlich zu schauen, was sind die Tricks. Auch wenn wir wissen, dass in der Demokratie im Grunde jeder ein bisschen populistisch sein muss, weil wir ohne Verkürzungen, ohne Überpointierung von Machtgefüge, von Probleme schlecht rauskommen. Danach muss man natürlich eine Diskussion haben, die etwas nuancierter ist, aber zur Benennung von Problemen ist manchmal der Populismus ganz gut. Schwierig wird's dann, wenn es Rechtspopulismus ist, weil der Rechtspopulismus einen antidemokratischen Kern hat, der von dem Rechtsradikalismus kommt.
Das heißt, die Gefahr für jeden Einzelnen, der oder die populistische Zeilen liest, ist dann, dass Populismus zur Spaltung beiträgt, oder wie?
Das auf jeden Fall. Also Populismus ist stark dramatisieren und polarisieren. Deswegen geht es immer darum, wie viel Populismus ist im Spiel. Ein bisschen ist verträglich, wenn es aber zu viel ist, dann hören wir uns nicht mehr zu. Wenn es aber Rechtspopulismus ist, dann haben wir schon ein Problem, weil der Rechtspopulismus, dieser Kern der Definition von Volk, schon aus dem rechtsradikalen Bereich kommt. Und da werden zwei wichtige Prinzipien der Demokratie, wenn nicht relativiert, sogar negiert. Und das ist die Menschenrechten. Das wird dann in Frage gestellt, ob die Menschenrechten für alle gelten soll. Und das Prinzip der Gleichheit. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Gesetze, die in Frankreich jetzt durchgegangen sind, bei denen Sozialleistungen nur an Franzosen gegeben werden oder Ausländerinnen, die seit sehr lange in Frankreich sind. Das ist gegen die Verfassung. Das haben etliche Juristinnen schon klar gemacht, auch die Konservativen unter ihnen. Und das ist ein Ergebnis von der Normalisierung der rechtsradikalen Sicht auf Gesellschaft, die durch Marine Le Pen seit Jahrzehnten durchgeführt wird. Und das ist dann kein Wunder, wenn Marine Le Pen sagt, das ist eigentlich ein schwaches Gesetz, aber das geht schon in eine gute Richtung. Also wir sehen schon, das sind unterschiedliche Komponente, die populistische Komponente kann schwierig werden, wenn sie zu stark polarisiert, aber die rechtsradikale Komponente ist immer gegen die Demokratie.
Wir haben ja gerade schon über den Einfluss von Medien gesprochen, die da auch oft draufspringen, wenn populistische Äußerungen getätigt werden und das dann eben in Schlagzeilen verpacken und so weiter. Wie nimmst du das wahr? Als Leser kann man sich ja kaum davon entziehen, dass man sowas online liest.
Ich würde sagen, auch die Journalistinnen können sich kaum entziehen. Da haben wir, nicht nur ich habe das gemacht, sondern viele andere Kolleginnen, die zu Populismus und Medienforschung forschen, verglichen, was sind die allgemeinen Aufmerksamkeitslogiken der Massenmedien für online und offline, also die ganz groben. Und da sieht man schon, eine starke Personalisierung von Themen ist wichtig. Eine Verkürzung im Sinne von Komplexitätsreduktion ist wichtig. Dramatisierung, eine Storytelling, eine gewisse Polarisierung oder zumindest, wo man weiß, man sieht, dass es gibt einen Konflikt, das wird gelöst. Das sind alle Dinge, die man auch als Mediamacherin lernt, als Tools, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu ziehen. Und das entspricht genau den populistischen Techniken der Kommunikation. Damit arbeitet auch der Populismus. Daher hat man immer ein Problem, weil diejenigen, die Populismus benutzen, immer einen Vorteil gegenüber anderen haben, wenn es um die Aufmerksamkeit der Massenmedien geht. Also man hat dann damit schon zu tun, dass die Events produzieren, die außergewöhnlich sind, und das können Massenmedien nicht ignorieren.
Das stimmt, wobei ich immer sagen würde, es gibt auch es gibt da durchaus schon auch ein Spektrum, wie man da Art drauf reagieren kann. Es stimmt natürlich, man bestimmte Dinge kann man nicht ignorieren, aber weil man sich der Aufmerksamkeitsökonomie da nicht entziehen kann, sehe ich auch so. Aber es ist ja dann auch mal die Frage, wie man darüber darüber berichtet. Also beispielsweise muss man, wenn sie eine Debatte anstoßen, die halt komplett ohne Fakten auskommt und einfach bloß versucht zu polarisieren und sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, springt man dann als Medium über dieses Stöckchen und berichtet dann darüber. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man in einer Redaktion treffen kann.
Ja, aber manchmal geht es nicht anders, nicht? Also der Standard versucht, die FPÖ für eine Woche lang zu boykottieren und nicht darüber zu berichten. Die sind nach ein paar Tagen wieder reingefallen, weil dann ist man außerhalb der Aufgabe, die man selber hat. Und das ist immer eine Erwägung. Ich glaube, inzwischen müsste man als Journalistinnen dazu vorbereitet sein, dass man nicht nur journalistische, gewöhnliche Arbeit macht, indem man Faktencheck macht und diejenigen, die auf diese Art und Weise argumentieren, mit ihren Widersprüchen konfrontiert, sondern es scheint mir, dass es immer dringender wird, dass eine zusätzliche Kompetenz des Journalismus sein muss, dass man die Performativität dieser Akteurinnen dekonstruiert. Das heißt, dass man dem Publikum zeigt, hier spielt jemand außerhalb der Spielregeln. Und das macht die Sachen sehr, sehr schwer. Und deswegen müsste immer wieder gezeigt werden, das ist eigentlich etwas, was zum Journalismus nicht gehört, weil man geht davon aus, dass man die Spielregel beachtet. Und insofern wäre man dann alleine mit Faktencheck konfrontiert, würde ausreichen. Aber wenn jemand sagt, das sind alternativen Fakten, dann kann man dann nicht mehr argumentieren. Dann müsste man eigentlich diese Bedeutung zeigen. Was bedeutet, wenn diese Person jetzt sagt, das sind alternativen Fakten? Mhm. Und da geht man auf eine ganz andere Ebene ein. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich umstellen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, über das wir hier eigentlich eine eigene Sendung nochmal drin machen können. Aber ja, ich sehe das ganz ähnlich. Dieser Aspekt der Transparenz, wie man seine Arbeit darstellt und wie man andere bewertet vielleicht auch, das sollte irgendwie aufgegriffen werden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das heutzutage nicht außen vor lässt, weil es eben im Netz so viele Möglichkeiten gibt, sich anderweitig zu informieren, und dann können Nutzer, Nutzerinnen vielleicht verwirrt werden oder sogar extra noch irgendwelche neuen Vorurteile hegen gegen die etablierten Medien.
Digga, Fake.
Ich würde jetzt gerne auf einen nächsten Aspekt zu sprechen kommen, den ich unbedingt in der Sendung haben wollte. Und Elisabeth hat es schon vorhin so ein bisschen angeteasert, dass Grünen-Bashing. Die Partei Die Grünen erfahren große Anfeindung und Ablehnung, allein was Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker betrifft. Da sind die Grünen von allen im Bundestag vertretenden Parteien aktuell am häufigsten Opfer politisch motivierter Angriffe laut Polizeistatistik. Hannover gehört zu wenigen Städten in Deutschland, wo grüne Politik aus der Bevölkerung unterstützt wird, stark unterstützt wird. Hier gibt es auch einen grünen Oberbürgermeister. Daher ist es interessant, kurzen Blick darauf zu werfen, ne, wie die Grünen auf lokaler Ebene gebasht werden. Ich habe im Vorfeld der Sendung mit Djenabo Diallo Hartmann gesprochen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei den Grünen im Niedersächsischen Landtag. 2015 ist sie erstmals in den Landesvorstand der Grünen gewählt worden und macht sich vor allem stark für Menschen mit Migrationsgeschichte und für Geflüchtete. Sie ist auch bundespolitisch unterwegs im Bundesdiversitätsrat, so nennt sich das. Beleidigt und bedroht zu werden, damit hat Jenna Bau auch Erfahrung. Ich wollte aber von ihr ganz konkret wissen, wann und wo begegnen ihr politische Manöver? Also so, wie ich das auch schon Elisabeth gefragt habe. Und das hier hat sie geantwortet.
Ich würde sagen, fast überall. Es gehört zu meinem Alltag leider, sowohl wenn ich unterwegs bin, innerhalb des Wahlkreises, im Austausch eben mit BürgerInnen. Und aber was noch schlimmer ist, aus meiner Sicht, ist das, was da im parlamentarischen Raum zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, also der Umgang der AfD, ne, mit uns im Parlament, das ist schon sehr schlimm aus meiner Sicht, denn es wird keine Rücksicht auf Geschäftsordnungen allgemein, auf überhaupt Respekt in der Begegnung miteinander. Ne? Und es ist leider so, dass das da wirklich sehr schlimm stattfindet. Innerhalb des Parlaments, auch im Plenarsaal, bei Debatten und Diskussionen leider.
Paula, da würde ich gleich mal an dich die Frage richten. Kannst du erklären, warum gerade die Grünen so eine Zielscheibe sind in rechtspopulistischen Reden oder Videobeiträgen?
Großen Teil der grünen Wählerinnen sind urban. Die sind aufgeschlossen für andere Kulturen, zumindest pro forma. Das heißt nicht, dass innerhalb der Grünen keine anderen Tendenzen gibt. Das will ich hier damit nicht gesagt haben. Aber insgesamt gibt es doch eine Wendung dazu, anzuerkennen, dass wir grundsätzliche Veränderungen brauchen in Bezug auf Klima, Also das heißt, ein Lebensstil entwickeln müssen, die anders ist, so die Position der Grünen. Es wird ausgewichen in der realen Politik, aber zumindest ist Idealitas sollte so sein. B, aufgeschlossen für andere Kulturen und C, sehr stark sozial geprägt durch das urbane Raum. Das, was Rechtspopulistinnen propagieren, ist eine Sehnsucht nach einem tollen Ort in der Vergangenheit. In dieser Ort hat es nie existiert. Aber das ist eine Semi-Agrar-Situation in einem Familienbild aus dem 19. Jahrhundert. Auch die Gender-Issues gar nicht hochkommen, wie wir das jetzt haben, sondern heteronormativ funktionieren mit sehr starkem biologischen Geschlechterzuspruch und natürlich in einem Familienbild, in dem man Geschlechterrollen hat, in diese Sehnsucht nach einer Situation, in der man noch nicht völlig urbanisiert ist.
Das ist ja jetzt nicht verwerflich, ne, wenn man so eine Sehnsucht hat, bei den ganzen Problemen, die es heutzutage gibt.
Ja, natürlich. Und während der Corona-Pandemie haben wir diese Sehnsucht gesehen. Viele von uns sind dann ins Land gezogen, nicht? Aber es geht darum, was für eine Utopie für die Gesellschaft hat man, nämlich, dass man zurückkommt. Und das Zurückkommen ist das sehr, sehr schwer zu erreichen, zumal nicht nur zurück zu einem Ort ist, sondern auch zurück zu einer hierarchischen Gesellschaft, die Grünen natürlich ablehnen.
Elisabeth, ich wollte dich fragen, du hast vorhin schon so ein bisschen angeknüpft, dass populistischer Redestil auch teilweise von den Grünen kommt. Das hast du erfahren bei deiner täglichen Arbeit.
Stimmt, ich würde tatsächlich aber ganz gerne nochmal einmal gerade über diese warum gerade die Grünen und so weiter sprechen, weil ich, genau, es hat mich auch gerade ein bisschen überrascht, dass Frau Jallow-Hartmann das da gar nicht nochmal thematisiert hat, weil das Problem ist ja eigentlich nicht, zumindest das ist jetzt vielleicht noch kein grundsätzlich demokratisches Problem, dass die AfD sich an den Inhalten der Grünen reibt oder so, ne? Da kann man ja sagen, das ist irgendwie in Ordnung. Aber das, was die Abgeordnete jetzt gerade auch angedeutet hatte vorhin schon in dem Interview, ist ja, wie das passiert. Und das ist halt teilweise wirklich sehr, sehr grenzüberschreitend und verschiebt da eben auch Grenzen des Sagbaren und Machbaren im parlamentarischen Raum. Sie hat es so ein bisschen vage ausgedrückt, aber es gab da halt letztes Jahr im Dezember so einen Vorfall, bei dem ein AfD-Abgeordneter halt so ein bisschen aufgebracht, sag ich mal, in die Mittagspause gegangen ist. Und dann halt zu dieser Abgeordneten und noch einer anderen grünen Abgeordneten halt dann irgendwie so im Vorbeigehen gesagt hat, ne, die Grünen müssen abgewehrt werden, die muss man niedertreten und dann weg. Und das hat hohe Wellen geschlagen, natürlich im Landtag, also so eine Bedrohung da zu formulieren an dieser Stelle. Und der musste sich dann am Ende irgendwie entschuldigen und so weiter. Aber das ist halt das, worüber wir sprechen und auch an anderen Stellen. Das ist nicht einfach bloß irgendwie so ein grünen Bashing und das ist irgendwie witzig und nett gemeint, sondern das führt halt zu zumindest verbaler Gewalt, aber eben teilweise auch Gewalt, die dann eben darüber hinausgeht, wie wir es jetzt auch im Wahlkampf erlebt haben, teilweise gegenüber nicht bloß Politikerinnen und Politikern der Grünen, sondern auch gegenüber anderen. Dieses ganze Bashing auf die Ampelregierung in Berlin, das hat halt Auswirkungen, die wir sehen. Und das ist irgendwie das, was mir jetzt gerade nochmal wichtig ist zu betonen. Das ist nicht einfach bloß so ein, man reibt sich irgendwie am Weltbild, sondern diese Verschiebung in der Sprache, in der Rhetorik, die führt wohin. Und das ist das Bedrohliche daran, würde ich sagen.
Und wie verstehst du dich als Journalistin in deiner Rolle? Also siehst du dich als Aufklärerin, als Beobachterin oder als Entlarverin solcher Strategien?
Na, es ist letztendlich all das. Es kommt halt immer auf den Kontext an. Also, dass wenn da sowas passiert im Landtag, wie mit den Bedrohungen gegen die Abgeordneten da letztes Jahr im Dezember, dann berichten wir natürlich darüber. Und dann klagen wir das natürlich auch an. Und dann schreiben wir das auch im Nachhinein auf, wenn dann so eine Scheinentschuldigung da irgendwie kommt. Und ansonsten ist es natürlich ein Entlarven, ein immer wieder kritisch nachfragen und Dinge, gerade die jetzt in dem Fall wirklich von der AfD kommen, nicht so unhinterfragt stehen lassen. Auch von anderen Parteien sollte man Dinge natürlich nicht unhinterfragt stehen lassen und so weiter. Aber gerade wenn dann sowas kommt oder wenn so Unterstellungen in Interviews geäußert werden, dann muss man da einfach nachfragen und natürlich im besten Fall das Entlarven. Das gelingt nicht immer.
Wir reden hier um Grenzüberschreitung auch gegenüber Nicht-Weißen.
Ja.
Und das ist in dem Fall ganz entscheidend. Nicht-Weißen und nicht als Deutsche anerkannten durch diejenigen, die rassistische Perspektiven haben, werden immer indirekt, also meistens nicht direkt in der Öffentlichkeit, zur Außenseite gedrängt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist in dem Kontext, zumal auch bei den Grünen sehr viele Politikerinnen, vor allem bei Frauen wird es noch doppelt, weil das auch eine Gender-Komponente hat, die dann diese ganze Haltungen auf sich ziehen. Und dann hat man auch eine Komponente zwischen der Person und Weltbild. Dazwischen spielt sich die ganze Klaviatur. Mhm.
Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, ja, mit dem Elefanten im Raum. Ich würde jetzt tatsächlich zum letzten Punkt übergehen. Wir haben jetzt erfahren, populistische Rhetorik hat sich in vielen Disziplinen etabliert. Und was Paula auch gesagt hat, Populismus mobilisiert, es weckt die Leute auf. Die Leute spüren, worum es geht, auch wenn sie nicht genau wissen, um was es genau geht. Hier ist vielleicht auch ein Vergleich zu Fake News ganz interessant. Da ist es ja auch oftmals, ne, spricht man von gefühlten Wahrheiten. Was heißt es aber jetzt für den Alltag, ja, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, wenn wir mit Leuten sprechen auf der Straße, die dann auch so in einen populistischen Redestil verfallen, über Politik fluchen. Lasst uns da bitte noch mal kurz austauschen und den Erste-Hilfe-Kasten öffnen. Ich fange mal an. Ich habe nämlich einen Lesetipp und zwar vom Forum für Streitkultur. Die haben 7 Strategien für einen erfolgreichen Umgang mit Populisten erstellt. Das ist ziemlich lesenswert, finde ich. Also prinzipiell sagen die in dem Artikel, mit Mitmenschen gibt's einen anderen Umgang als mit Politikerinnen und Politikern, die eben eine Agenda verfolgen. Und da geht's um den konstruktiven Austausch auf Augenhöhe. Da wird sowas genannt wie, ich zähle es mal kurz auf, man sollte beim Thema bleiben, man sollte gezielt nachfragen, sich nicht belehren lassen, Probleme verdeutlichen, also ganz konkret werden, sich nicht mit Pauschalisierungen abfinden, die das Gegenüber gerade macht, versuchen zu deeskalieren und auf jeden Fall die Perspektive wechseln, sich in die andere Person reinversetzen. Und der letzte Punkt, Ansprüche reduzieren. Also nicht versuchen, sein Gegenüber zu überzeugen, sondern so diese Meinungsverschiedenheiten auch versuchen auszuhalten. Das fand ich in diesem Artikel gut zusammengefasst und den würde ich jedem ans Herz legen, der hier zuhört, da mal reinzuschauen. Wie ist es bei euch, Paula? Welche konkreten Tipps hast du noch für unsere Nutzerinnen?
Also wenn wir über Rechtspopulismus sprechen, kommen wir an die Grenze, und zwar an die demokratische Grenze. Ne? Ich glaube, jede und jeder von uns kennt die Situation. Jemand, den man sehr mag, den man seit sehr langem kennt, versucht, ihn selber zu überzeugen, wie schlimm es ist mit Ausländern, wie schlimm es ist mit Muslime und so weiter. Ja? Man versucht immer wieder, diese Person zu gewinnen, begibt Beispiele, in denen das Gegenteil ist. Das ist etwas, was wir alle intuitiv machen. Dann versuchen wir irgendwann mal das Thema zu wechseln, um die Freundschaft nicht zu kündigen. Und die kommen immer wieder drauf. Und ich glaube, das ist hier vielleicht tatsächlich das Affektive, was am wirksamsten ist, dass man sagt, ich kenne Leute, ich mag diese Leute, die so sind, wie du sagst, dass sie nicht sein sollten. Dann kommt ja die Antwort, das ist aber eine Ausnahme, das erkenne ich auch. Nicht?
Wollte ich gerade sagen, sowas könnte dann nämlich
genau,
kommen.
Genau, das kommt ja sicherlich. Und dann muss man versuchen, am Ball zu bleiben. Wenn es ganz stark konspirativ ist, dann muss man sagen, das hat man wenige Chancen, weil die Konspirationstheorien, die sind in sich geschlossen. Also da kommt man mit Verstand nicht so richtig weiter. Also da kommt man nur mit der Bindung und zu sagen, ich bin hier, ich bin deine Ansprechpartnerin, ich mag dich, lass uns versuchen. Mehr kann man, glaube ich, schlecht machen. Es gibt Wissenschaftlerinnen, die versuchen, Regeln aufzustellen. Ich bin da sehr skeptisch, ob sie so funktionieren. Ich glaube, im persönlichen Bereich geht es tatsächlich um das Affektive.
Elisabeth, hast du noch Tipps?
Ja, also genau, ich möchte einfach erstmal bloß zustimmen. Also ich glaube, wenn man noch eine Chance im Gespräch hat, dann nur bei denen, die vielleicht noch eben erstmal vielleicht irgendwie so anfangen, so erste Argumente irgendwie gehört zu haben oder irgendwie erste Berichte gelesen zu haben, die vielleicht ein bisschen komisch sind und da einfach vielleicht hellhörig werden, wenn dann einfach so bestimmte Begriffe fallen. Wir haben ja vorhin schon einmal, ne, über so eine schweigende Mehrheit oder die da oben gesprochen irgendwie. Also vielleicht einfach so ein, manchmal, also es sind so Wörter, bei denen man hellhörig werden kann. Und manchmal weiß man dann, kann man dann schnell einschätzen, wenn man den Personen erstmal zuhört, ob es da noch eine Chance gibt, glaube ich, irgendwie dazwischen zu gehen oder nicht. Das ist hart, gerade wenn es ums persönliche Umfeld geht. Das weiß ich auch. Und da kann jeder, glaube ich, selber irgendwie einschätzen, was jetzt irgendwie ist. Erstmal zuhören, vielleicht mal hinterfragen, woher hast du das, woher kommen diese Begriffe? Das kann helfen. Und genau.
Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Populismus und Rechtsradikalismus ist wichtig in der Ideologie, weil mit dem Populismus kann man eher umgehen. Wenn es diese Haltung gegenüber die da oben kommt, die hat ein Korn in Wahrheit, weil wir haben innerhalb der Demokratie ein Problem der Repräsentation. Die ist nie 1:1. Und diejenigen, die entscheiden, machen nie das, was wir wollen. Ja, also wir haben die bemächtigt, das zu tun, aber die sind nicht wir. Also das Problem können wir nicht lösen. Insofern gibt es doch einen Kern, an dem man anknüpfen kann, sagte, du hast recht, aber wie weit geht das? Wenn es aber darum geht, bestimmten Gruppen die Rechten zuzuschreiben, dann geht es nicht mehr argumentativ. Und dann sind wir im Bereich Rechtsradikalismus. Wenn es eine Hierarchie zwischen Gruppen gibt, die als Gesetz stellt, dann muss man der widersprechen. Das ist was anderes, als wenn man mir sagt, also die da oben machen nur das, was sie wollen. Ich kann da anknüpfen und sagen, ja, eigentlich Demokratie, theoretisch gibt's da einen Grund. Und das ist gut, wenn man das sagt, die sollen eher uns sagen, worum es geht, warum haben sie sich so entschieden, weil sie eigentlich für uns entscheiden und wir sind eigentlich das Volk. Und insofern, beide Teile haben unterschiedliche Antworten.
Ja, absolut.
Ja, wir könnten jetzt hier noch ganz viele weitere Tipps nennen. Wenn ich aber auf die Uhr gucke, ist jetzt eher Ende im Gelände. Von daher, ich freue mich, dass ihr in der Sendung wart. Es war sehr spannend, interessant, ja, sich mit euch auszutauschen. Herzlichen Dank.
Danke auch dir.
Danke.
Das war Digger Fake, dieses Mal zum Thema populistische Parolen. Wie hat's euch gefallen? Was sind vielleicht Hürden, auf die ihr selbst schon bei Streitgesprächen gestoßen seid, bei denen so typische populistische Reizwörter gefallen sind? Schreibt mir eure Erfahrung gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon und checkt auch die Shownotes für weiteren Lesestoff. Danke an die Neue Presse für die tolle Kooperation und euch möchte ich natürlich auch danken, dass ihr hier so fleißig zuhört. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und bis zum nächsten Mal. Ciao!